Herzlich willkommen beim Podcast der Westdeutschen Zeitung über die FABU-Preisträger. Was ist überhaupt die FABU und was haben die Preisträger gemacht? Diese Fragen klären wir in unserer neuen Podcast-Reihe. Mein Name ist Alexandra Dolinski, ich bin Redakteurin bei der Westdeutschen Zeitung. Die FABU. Sie zeichnet Absolventen für ihre herausragenden Abschluss- und Doktorarbeiten aus und bildet ein Netzwerk für Studenten, Alumni, Mitglieder und Partner der Universität. Am 30. Januar bekommen die Preisträger ihre Auszeichnungen verliehen und wir stellen sie jetzt im Podcast vor. Heute ist bei mir zu Gast Julia Suthoff-Santos. Sie hat den zweiten Preis in der Kategorie Promotionspreise für ihre Doktorarbeit bekommen. Julia, willst du dich vielleicht mal selbst vorstellen?
Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Julia Suthoff-Santos. Ich habe an der Uni Wuppertal Mathematik studiert, alle Stationen durch, vom Bachelor über Master bis jetzt zum Doktor. Und ja, freue mich über diese Auszeichnung und die damit verbundene Gelegenheit, heute hier zu sein.
Frauen in der Mathematik, das ist ja irgendwie immer noch recht ungewöhnlich, wenn du sagst, du hast alle Stationen gemacht. Wie war das so für dich? Wie bist du überhaupt in die Mathematik gekommen?
Mir hat Mathematik schon in der Schule immer sehr viel Spaß gemacht und ich habe tatsächlich nach der Schule erstmal eine Bankausbildung gemacht.
Also auch schon Zahlen quasi, die dich interessiert haben.
Ja, genau. Aber danach wollte ich nochmal studieren und habe mich dann so ein bisschen informiert über verschiedene Studiengänge. Es war aber von vornherein für mich klar, dass es in die naturwissenschaftliche Richtung ging. Also ich hatte noch Informatik, Physik, Ingenieurswissenschaften mir einfach an verschiedenen Universitäten angeguckt. Und ja, letzten Endes bin ich dann bei der Mathematik in Wuppertal geblieben und habe mich dafür entschieden.
Und du hattest gerade eben ganz kurz schon mal erzählt im Vorgespräch, dass du auch in Wuppertal geboren und aufgewachsen bist. War das dann naheliegend, hier an die Uni zu gehen?
Ja, genau. Es war deswegen naheliegend. Es war auch, ein Grund war, dass ich im Sommersemester angefangen habe und das nicht an jeder Uni möglich ist in Mathematik. Und genau, das war hier möglich. Und ja, ich mag Wuppertal sehr. Meine Freunde und Familie leben auch alle tatsächlich immer noch hier und deswegen war ich sehr froh über die Möglichkeit, das hier studieren zu können.
Warum denn eigentlich Zahlen? Was ist da so das, was dich fasziniert?
Was mich da fasziniert, ist die Logik und die, diese Berechenbarkeit, die Zahlen mit sich bringen. Als Kind haben wir schon so Zahlenrätsel, Logikrätsel, Sudokus, all sowas fand ich immer schon irgendwie faszinierend. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber es hat mich einfach immer schon interessiert und das war das, was ich auch am besten konnte. Sprachen zum Beispiel liegen mir irgendwie nicht so, da fehlt mir einfach häufig die Logik hinter, das erschließt sich mir nicht. Das ist für mich dann das Buch mit 7 Siegeln, was für andere vielleicht die Mathematik ist.
So hat dann jeder sein Steckenpferd so ein bisschen.
Genau,
ne?
Ja.
Ja, und dann hast du angefangen mit Mathematik im Bachelor, im Master und dann auch die Doktorarbeit. Wie kam es denn, dass du gesagt hast, boah, da möchte ich jetzt auch promovieren?
Das war überhaupt nicht geplant. Das hat sich so ein bisschen ergeben, weil ich die Bachelorarbeit habe ich in Verbindung mit der Firma Weiland geschrieben. Da hatte die Uni so Exkursionen zu verschiedenen Unternehmen organisiert und da habe ich teilgenommen und bei Weiland eben meinen damaligen Chef kennengelernt und der hatte mir angeboten, da die Bachelorarbeit zu schreiben. Und während ich die da geschrieben hatte, hatte er mich schon angesprochen und gesagt, hey, kannst du dir nicht vorstellen, zu promovieren? Und das war für mich damals, es war meilenweit weg, da war ja erstmal noch ein Master zwischen. aber ich habe das immer im Hinterkopf behalten, habe tatsächlich auch die Masterarbeit wieder bei Weiland geschrieben. Und das war auch eine Überlegung, tatsächlich dann bei Weiland zu promovieren. Es hat mir einfach Spaß gemacht, da zu arbeiten. Ich habe mich dann aber eben auch noch informiert, was ich für andere Möglichkeiten hatte. Und dann wurde mir auch die Stelle an der Uni angeboten und an der Uni zu promovieren. Und dann habe ich mich dafür entschieden, weil ich einfach auch unglaublich gerne lehre und noch mehr Erfahrung in der Lehre an der Uni sammeln wollte. Ja, genau, so bin ich bei der Promotion gelandet. Das war überhaupt nicht geplant.
Das heißt also, ich würde gleich auch gerne nochmal auf das Thema natürlich deiner Doktorarbeit eingehen. Aber das heißt, du bist also auch an der Uni und bringst anderen Studenten Wissen bei.
Ja, das gehört mit zu den Aufgaben, dass wir die Optimierungsvorlesung halten. Während man Doktorand ist, betreut man häufig die Übungen zu den Vorlesungen. Die Vorlesung hält ein Professor oder Dozent Und genau, jetzt, seit ich den Doktor habe, habe ich auch schon mal selber eine Mathematikvorlesung für die Verkehrswirtschaftsingenieure gehalten. Und das macht mir einfach sehr viel Spaß.
Ist da auch was herausfordernd bei, dass man sagt, oh, man muss irgendwie lernen, den Studenten das irgendwie anders zu erklären, oder man merkt, wo Studenten Probleme haben? Wie ist das so?
Ja, natürlich, da sind viele Herausforderungen mit verbunden, weil man im Studium selber ja gar nicht wirklich lernt zu lehren, sondern ja, man lernt nur die Mathematik, aber wie das Lehren funktioniert, nicht wirklich. Deswegen habe ich zum Beispiel auch die Weiterbildungsangebote der Uni im Bereich Hochschuldidaktik genutzt, um mir da das nötige Wissen anzueignen und ja, Lehre so gut, wie es mir eben möglich ist, zu gestalten und da von den Erfahrungen, die andere schon gemacht haben, zu profitieren.
Also im Prinzip auch so eine Art Lehrer, der man da wird, nur eben auf einem ganz anderen Level, dass man keine Kinder unterrichtet, sondern dann eben andere Studenten. Jetzt hast du dich beschäftigt in deiner Doktorarbeit mit dem Thema, ich lese es mal auf Deutsch vor, ordinale Kosten in der multiobjektiven kombinatorischen Optimierung. Das klingt erstmal komplett sperrig und ich weiß gar nicht, worum es geht. Erklär mir mehr.
Ja, genau. Ich würde das ein bisschen auseinandernehmen. Also fangen wir mal mit Optimierung an. Das ist was, was eigentlich jeder regelmäßig nutzt, weil zum Beispiel, wenn wir uns von einem Navi den kürzesten Weg irgendwo hin berechnen, ist das ein Optimierungsproblem, was im Hintergrund gelöst wird.
Ah, okay.
Weil man quasi bestimmte Rahmenbedingungen vorgibt. Ich bin an einem bestimmten Ort A, ich will zu einem anderen Ort B. Das Navi hat irgendwie ein Straßennetz und weiß, wo man langfahren kann, und dann wird die kürzeste Route gesucht. Das ist ein Beispiel für ein Optimierungsproblem. Multikriterielle Optimierung oder auf Deutsch würde ich eher multikriterielle Optimierung sagen, bedeutet, dass man manchmal mehr als ein Ziel hat. Also jetzt in dem Beispiel möchte man zum Beispiel den kürzesten Weg berechnen, aber wenn man jetzt nicht gerade in Deutschland ist, wo es relativ wenig Mautstraßen gibt, aber in anderen Ländern gibt es Mautgebühren, da könnte es sein, dass ich nicht nur einen schnellen Weg von A nach B haben möchte, sondern gleichzeitig möchte, dass ich wenig Mautgebühren bezahlen muss.
Und also möglichst kostengering ans Ziel komme.
Ja. Genau. Und dann habe ich diese zwei Kriterien und meistens kann man nicht beide gleichzeitig gut erfüllen, weil der schnellste Weg wahrscheinlich über viele Hauptstraßen und damit Mautstraßen führen wird, der wird dadurch teurer. Oder halt, man kann wahrscheinlich oder häufig auch ganz ohne Mautstraßen irgendwo hinkommen, da muss man nur große Umwege fahren. Und aus mathematischer Sicht sind es dann zwei Lösungen, die man nicht vergleichen kann und die einfach beide gut sind. Und man möchte aus mathematischer Sicht all diese Lösungen berechnen, die man nicht vergleichen kann. Es gibt natürlich mit Sicherheit auch Wege, die über Mautstraßen führen und trotzdem lang sind. Die sind dann schlecht in dem Sinne und dominiert von anderen Lösungen, von besseren Lösungen. Und wir suchen dann nur diese besten Lösungen, die sich nicht gleichzeitig in beiden Kriterien verbessern lassen. Und das ist genau, das ist die multikriterielle Optimierung.
Also dass man quasi auch aus zwei Dingen, die sich ausschließen würden, also ich sag mal, ich fahre über die Autobahn, das ist mein schnellster Weg, aber ich will keine Autobahn fahren, weil gut, wir haben hier in Deutschland keine Maut in dem Sinne, aber ich weiß nicht, ich fahre vielleicht einfach ungern Autobahn, ich weiß, da ist Stau, ich sage dem Navi, such doch bitte eine andere Route, fahre dann über Land, dauert deutlich länger. Und das ist jetzt auch quasi aber dann das, dieser Versuch, trotzdem aus beiden Dingen irgendwie das Beste herauszuholen, indem man das irgendwo vermengt und eine Schnittmenge findet?
Ja, also die Mathematik geht erstmal nur her und berechnet all diese Möglichkeiten an Lösungen, die gut sind. Und in einem zweiten Schritt muss sich dann jeder nochmal individuell entscheiden, welche Lösung er dann wählt, welche Strecke er tatsächlich fährt, was mit Sicherheit auch von der Situation abhängig ist. Ist mir das jetzt wichtig, schnell irgendwo anzukommen? Habe ich wenig Zeit? Oder genau, die Mathematik will erstmal diese ganze Menge an Lösungen berechnen. Und genau, dann muss man danach nochmal eine Entscheidung treffen, welche man jetzt wirklich wählt.
Okay, also das ist dann quasi so eine Art Interpretation dann aus den Daten, die man hat. Wie sieht das denn dann konkret aus? Also dahinter stecken mathematische Berechnungen.
Richtig, dahinter stecken mathematische Verfahren, also dieses kürzeste Wegeverfahren-Problem, was ein Navigationssystem löst, kann man eben auch verallgemeinern für den Fall, dass man jetzt mehrere Kriterien hat, und dann wird der Algorithmus, der das Problem löst, angepasst, sodass er dann eben all diese guten Lösungen für mehrere Kriterien ausgibt.
Und das heißt, du hast dann in deiner Doktorarbeit so einen Algorithmus erstellt oder hast du ein Verfahren entwickelt? Wie darf man sich das so vorstellen? Sitzt du so quasi mit einem Taschenrechner vorm Bildschirm oder wie sieht das aus?
Genau, um zu erklären, was ich gemacht habe, muss ich noch den ersten Teil des Titels erklären, und zwar die ordinalen Kosten. Und ordinale Kosten sind etwas, das kann man am besten übersetzen mit geordneten Kategorien. Also das wird immer dann verwendet, wenn man etwas nicht numerisch messen kann und ein Beispiel, also nicht in Zahlen ausdrücken kann. Ein Beispiel, wo das vorkommt, sind die Tierhaltungsstufen auf der Fleischverpackung. Da steht ja immer Haltungsform 1, 2, 3 oder 4. Das sind einfach geordnete Kategorien. Und im Allgemeinen weiß man jetzt nicht, dass die erste Kategorie bedeutet, dass dieses Tier doppelt so gut gehalten wurde wie ein Tier aus der zweiten Kategorie. Also die Zahlen, die da draufstehen, sind eigentlich nicht präzise in der Beschreibung, sondern man weiß eigentlich nur, das eine ist besser als das andere. Ein anderes Beispiel ist der Nutri-Score, da stehen zum Beispiel schon gar keine Zahlen mehr drauf, sondern A, B, C, D, ich glaube, bis E geht's.
Genau, Buchstaben, ja.
Die Buchstaben, weil man eben nicht weiß, wie viel besser ist eine Kategorie jetzt verglichen mit einer anderen. Und ich habe mich jetzt mit diesen ordinalen Kosten beschäftigt. Und um das nochmal auf das Wegebeispiel zurückzubringen, könnte man zum Beispiel die Sicherheit von Wegen, angenommen man möchte mit dem Rad irgendwo hinfahren, dann gibt es Straßen, wo man vielleicht sich sicherer fühlt oder die auch sicherer sind, wie jetzt in Wuppertal die Nordbahntrasse zum Beispiel, verglichen mit einer Hauptstraße, wo dann auch wieder abhängig ist, jetzt auf der B7 geht es ja teilweise, wenn ein Radweg da ist oder eben kein Radweg, dass man die Straßen quasi einordnen kann in Kategorien, sowas wie sicher, neutral und unsicher, da fühle ich mich nicht sicher. Und ich als Mathematiker nehme an, diese Einordnung hat irgendwer gemacht und ich weiß jetzt von den Straßen, wie sicher sie sind und suche dann einen sichersten Weg. Und das kann man letzten Endes lösen, indem man ein multikriterielles Optimierungsproblem löst. Auch da wird man wieder eine Menge an Lösungen bekommen, also nicht die eine sicherste Route, weil meistens die kürzeste Route nicht nur über die sichersten Straßen führt, sondern auch da eben eine Frage ist, bin ich bereit, auch einen Umweg zu fahren über sicherere Strecken, um eine unsichere Strecke zu vermeiden, dann kriegt man auch da wieder eine Menge von Lösungen.
Und klar, wenn ich mir jetzt vorstelle, mit dem Fahrrad auf der Autobahn, das ist keine gute Idee, ist zwar vielleicht schnell, aber sehr unsicher.
Genau.
Also im subjektiven Empfinden und wahrscheinlich auch objektiv keine gute Idee.
Richtig. Ja, genau. Und ich habe eben im Grunde untersucht, wie diese Optimierung mit ordinalen Kosten, also mit geordneten Kategorien, mit der multikriteriellen Optimierung zusammenhängt. Und habe da einfach aus einer theoretischen Sicht mir das angeschaut, was das bedeutet und dadurch den Zusammenhang untersucht und am Ende kann man, indem man ein multikriterielles Optimierungsproblem löst, dann Probleme mit so geordneten Kategorien lösen.
Wo findet das dann jetzt zum Beispiel Anwendung?
Das Beispiel, wo wir gerade darüber gesprochen haben, sichere Radwege oder wir überlegen, ein Projekt zu starten, tatsächlich sichere Schulwege zu berechnen für Kinder. Wichtig, da brauchen wir dann aber eben die Praxispartner, weil wir als Mathematiker diese Einordnung, welcher Weg ist sicher und welcher nicht, das können wir nicht vornehmen, da brauchen wir dann Experten.
Und ist das ein Experte von der Polizei beispielsweise oder wer könnte das sein?
Das sind dann Menschen, die eben sich mit Sicherheitstechnik auskennen oder auch einfach jetzt je nach Thema sich mit der Sicherheit beschäftigt haben. Also jetzt, wenn wir uns auf Radwege konzentrieren, dann werden wir mit Sicherheit auch mit der mit der Professorin Heather Katz zusammenarbeiten, die einfach sich mit Radwegen viel besser auskennt. Und genau.
Also es ist dann auch ein Zusammenspiel von verschiedenen Disziplinen sozusagen.
Genau, definitiv von verschiedenen Disziplinen und wir werden auch wahrscheinlich mit Unternehmen zusammen kooperieren, die einfach das in der Praxis mehr machen, ja.
Wie kann ich mir das vorstellen? Wie arbeitest du dann wirklich? Sitzt du mit dem Taschenrechner vor dem PC, rechnest Formeln durch? Oder wie sieht das aus?
Ja, ich sitze weniger mit dem Taschenrechner als mit Stift und Papier vor dem PC. Und meistens, wenn man so eine Idee hat, wie so ein Lösungsalgorithmus zum Beispiel funktionieren kann oder wie Zusammenhänge sein können, dann fängt man an mit kleinen Beispielen, zeichnet sich so ganz kleine Beispiele auf, wo man einen sicheren Weg berechnen möchte und überlegt, wie man da vorgehen könnte. Natürlich gehört dazu auch viel Literaturrecherche, schauen, was haben andere eigentlich schon gemacht und kann mir das irgendwie helfen. Aber ja, es ist viel einfach nur denken, vieles passiert auch nur im Kopf und die besten Ideen kamen mir tatsächlich meistens nicht, wenn ich am Schreibtisch saß, sondern wenn ich irgendwo spazieren war oder so.
Wie es oft so ist.
Ja. Genau.
Hast du dann immer so einen kleinen Zettel dabei, dass du das eben notieren kannst? Oder?
Nee, meistens habe ich es mir gemerkt.
Okay, sehr gut.
Ja, genau. Und wichtig ist immer auch dann mit Kollegen drüber zu sprechen und sich dann auszutauschen. Meistens, wenn man denen erklärt, was man sich so überlegt hat, merkt man entweder, okay, es funktioniert noch nicht oder merkt nochmal, wo man genauer dran arbeiten muss. Und genau, am Ende, wenn man dann eine Idee hat, spielt auch Programmieren bei uns eine große Rolle, dass wir die Algorithmen dann auch einmal implementieren und auf Beispiele anwenden. Das sind da meistens ausgedachte Beispiele, weil wir keine Echtdaten haben. Aber ja, genau, auch die Programmierung ist am Ende sehr wichtig. Ja.
Also im Prinzip das, was dann hinterher auch in so einem Navi quasi drin wäre.
Genau, okay. Genau.
Wie lange hast du daran gearbeitet? So eine Doktorarbeit geht ja oft irgendwie sogar 5 Jahre, so ein Zeitraum.
Genau, ich habe etwas mehr als 3 Jahre gebraucht. Und ja, also auch dieser Prozess erstmal was zu finden und eine Idee zu haben, das hat bei mir tatsächlich, glaube ich, mit am längsten gebraucht, weil das nicht so ist wie in anderen Fachrichtungen, wo man sich eine Frage überlegt, einen Versuchsaufbau oder so und dann führt man den halt durch und dann hat man ja auf jeden Fall auch hinterher irgendwie ein Ergebnis von dem Versuch, sondern man muss tatsächlich erstmal eine Idee entwickeln und das hat bei mir tatsächlich lange gedauert, bis ich da eine hatte, aber es hat sich gelohnt, dran zu bleiben und ja, durchzuhalten.
Auf jeden Fall. Jetzt hast du den Preis bekommen von der FABU, wirst dann im Januar ausgezeichnet, das ist die offizielle Auszeichnung. Was bedeutet dieser Preis für dich?
Ja, ich freue mich erstmal sehr über diese Auszeichnung und die Anerkennung der Leistung, die ich erbracht habe. Das freut mich sehr. Ich freue mich auch, dass damit verbunden jetzt ist hier die Möglichkeit, mal über Mathematik zu sprechen und vielleicht so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, was Mathematiker eigentlich so machen und wie Forschung in der Mathematik aussehen kann. Ja, genau. Und natürlich ist es auch eine Aufwertung des Lebenslaufs.
Definitiv, immer. Prima. Julia, ich danke dir ganz herzlich. Ich finde es super spannend, da auch wirklich mal diese Einblicke zu bekommen, weil es ja oft eben abstrakt auch irgendwie erstmal ist. Aber wie du ja erzählt hast, man kann es auch direkt anwenden und dann beispielsweise die Schulwegsicherheit für Kinder verbessern. Und das hat dann ja auch einen sehr positiven Nutzen, wenn es dann soweit ist. Ja, ich danke dir ganz viel, dass du dir die Zeit genommen hast, uns und den Hörern, den Wuppertalern mal zu erklären, was du eigentlich machst und beglückwünsche dich auch nochmal für die Preisauszeichnung und ich denke mal, wir werden noch weiter voneinander hören.
Vielen lieben Dank.
Sehr gerne.